Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Psalm 34, Vers 10, da heißt es: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keine Mangel haben die, die ihn fürchten. Herr, wir danken dir für die Betonung dieses Gottesdienstes. Wir danken dir für die Lieder und dieses Bewusstsein, was du in uns betonst in uns. Wir sind nah bei dir. Wir dürfen nah sein. Wir dürfen zu dir kommen. Du bist ein persönlicher Gott. Ich preise dich dafür. Und Vater, ich danke dir, dass du in unseren Herzen wirkst, auch wenn wir das Wort Gottes hören. Und wir bitten dich für offene Herzensohren, dass wir verstehen, dass wir erkennen und dass du uns lehren kannst durch deinen Geist. Ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort richtig zu kommunizieren und auszulegen und so zu predigen, dass es einen Gewinn hat und nicht, dass es ein Hindernis ist. Amen. Es gibt ja Predigten, die sind eher Hindernis als Gewinn. Und ich bin mir selber bewusst, dass mir das auch passieren kann. Okay, letzte Woche haben wir in unseren Gottesdiensten eine neue Predigtreihe angefangen über die Furcht des Herrn oder auch die Furcht Gottes. Und da möchte ich heute weitermachen. Letzte Woche ging es im ersten Teil auch um Psalm 34, ich glaube das war Vers 12. Kommt her zu mir, kommt, ihr Kinder, kommt zu mir, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und heute machen wir weiter mit diesem Thema. Und dieses Thema ist ja ein relativ kontroverses, ein Thema, worüber nicht allzu oft in Predigten gesprochen wird, aber ein Thema, was in der Bibel sehr, sehr wichtig ist. Und ich hatte das letzte Woche schon gesagt, wenn wir einfach nur mal im Bibelserver oder die Konkordanz nehmen und Furcht nachschlagen, werden wir sehen, wie viele Bibelstellen es da gibt, wo es nicht darum geht, fürchtet euch nicht, die gibt es auch, gibt es sehr viele, Gott sei Dank, sondern auch sehr viele Bibelstellen, die uns ermutigen zu fürchten, und zwar den Herrn zu fürchten. Und was das bedeutet und was das für Auswirkungen hat und warum das überhaupt so ist, darum soll es in dieser Predigtreihe gehen. Und wir möchten dieses Thema erkunden. Und ein wichtiger Punkt, den ich letzte Woche schon gebracht hatte, ist, dass Furcht nicht die einzige Komponente in unserer Beziehung mit Gott ist, aber eine sehr wichtige. Und wenn die Furcht Gottes in unserer Beziehung zu Gott fehlt, dann fehlt uns etwas Entscheidendes. Und dann ist es wichtig, dass wir uns aufmachen und dass wir Fragen stellen und dass wir sagen, warum ist das so? Und genau, heute wird es darum gehen, siehst du, jetzt geht es schon los. Kannst du mal die zweite Folie anmachen, dann wird es wahrscheinlich bei mir auch wieder gehen. Nee, nicht die. Du spoilerst mich hier komplett. Nee, das ist eine andere. Ja, genau, das, die hier. Jetzt wisst ihr alles schon. Jetzt ist es wie, wenn man einen spannenden Film guckt und vorher, meine Frau macht das ja gern, die liest die Handlung schon vorher, sitzt neben mir auf dem Sofa, liest bei Wikipedia die Handlung, weil es ihr zu spannend ist. Ja, aber. Und ich sitze daneben, ich weiß zwar nicht, wie es endet, aber allein das Wissen, dass da jemand ist, der das schon weiß und der sitzt neben mir, regt mich dann immer auf. So, okay, wir möchten heute darüber sprechen, warum wir Gott fürchten sollten, beziehungsweise warum Gott zu fürchten ist. Man kann ja von verschiedenen Seiten an das Thema herangehen. Als ich Kathi so ein bisschen erzählte von meinen Plänen für die Predigt, hat sie gesagt, und dann meine Punkte, die ihr ja jetzt nun schon gesehen habt, gehört hat, dachte sie, ach so, darüber willst du predigen. Ich dachte, warum es sich lohnt, den Herrn zu fürchten. Ja, also wir werden ja belohnt auch für die Furcht des Herrn. hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, Reichtum, Ehre, Leben, der Engel des Herrn bewahrt uns, er steht uns bei, er verlässt uns nie, wenn wir ihn fürchten und so weiter. Also ganz viele Verheißungen. Darum, das ist auch wichtig, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern wir gehen heute aus der Richtung Gott zum Menschen. Nicht von Menschen hin zu Gott, sondern von Gott hin zum Menschen. Warum Gott zu fürchten ist. Und ich habe da drei Punkte vorbereitet. Und falls du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast und aus irgendeinem Grund der Ansicht bist, dass die Furcht des Herrn etwas Alttestamentliches ist oder etwas, was für uns heute irgendwie keine Rolle mehr spielt und dass das irgendwie damals bei Mose und in den Psalmen irgendwie eine Rolle gespielt hat, aber für uns heute nicht mehr wichtig ist, habe ich drei neutestamentliche Bibelstellen rausgesucht, damit wir da wirklich ganz safe sind. Wir befinden uns im neuen Bund in unserer Zeit. Und wir wollen lernen, warum ist es wichtig, den Herrn zu fürchten. Okay. Matthäus 10, Vers 28. Da steht der erste Bibelvers, den wir jetzt hier uns anschauen. In Matthäus 10, Vers 28 gibt Jesus seinen Jüngern verschiedene grundsätzliche Hinweise. Wenn wir das mal aufschlagen, sehen wir, dass es da um alles Mögliche geht. Also überhaupt dieser ganze Abschnitt Matthäus Kapitel 10, da geht es hier ums Bekennen, um die kommende Verfolgung, es geht um die Aussendung der 12 Apostel, was sie alles mitnehmen sollen, was sie zu Hause lassen sollen, worauf es ankommt im Dienst. Und dann sehen wir, dass Jesus den Jüngern auch eine Lehre über die Furcht weitergeht. Und er sagt, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das sind so Bibelverse, da wünscht man sich manchmal so ein Bibabo, Bibelbastelbogen, und sich dann das ausschneiden kann und dann irgendwie passend machen kann. Das wäre ein Vers, wo ich sagen würde, den könnte man eigentlich rauswerfen, irgendwie, der passt irgendwie nicht. Das klingt so unangenehm. Aber Jesus sagt, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Jesus bereitet seine Jünger vor und sagt, es werden Gefahren kommen, es werden Menschen kommen, die euch verfolgen, es werden Menschen kommen, die die Botschaft, die ihr bringt, nicht gut finden werden. Und die werden euch bedrohen und die werden euch Gewalt antun und sogar euch das Leben nehmen, wie es bis zum heutigen Tag der Fall ist. Und dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor diesen Leuten. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet vielmehr den, der nicht nur Leib, sondern auch die Seele verderben kann in der Hölle. Und dieses vielmehr, dieses Wort, was hier steht, dieses, was wir als vielmehr übersetzen, habe ich mal in meinem schlauen Programm nachgeschlagen. Das ist, bedeutet dieses mehr, beziehungsweise noch mehr, das ist die Steigerung des Komparativs. Also es ist die Steigerung der Steigerung. Ja, man kann sagen, hoch, dann höher, das ist der Komparativ, und dann die Steigerung davon, noch höher. Und das ist das, was Jesus hier meint. Und das kann man auch übersetzen mit besser, größer, viel mehr, umso mehr, wie viel mehr, es wäre besser, um wie viel besser, bei weitem das Beste, lieber, eher als. Also es hat eine Bedeutung von das, was ihr fürchtet. Was ihr fürchtet, dass euch jemand den Leib tötet, was ja eine rationale, verständliche Furcht ist, ja, wenn wir irgendwie eine schlimme Krankheit diagnostiziert zu bekommen oder wenn uns jemand nach dem Leben trachtet und uns umbringen will, dann ist es ganz normal, dass wir uns fürchten. Und Jesus sagt, fürchtet viel mehr noch als den leiblichen Tod, als die leiblichen Schmerzen, als das, was euch Menschen antun können, fürchtet viel mehr Gott. Weil er derjenige ist, der über die Ewigkeit bestimmt. Gott bestimmt über deine Ewigkeit. Falls das Konzept für dich neu ist, dann es gibt ein Leben nach dem Tod Und das Leben hier ist nicht alles. Wir sind nicht einfach nur biologische, zufällig durch Jahrmillionen Entwicklungsprozesse entstanden und stehen jetzt hier als Produkt davon, sondern jemand hat uns hierher gesetzt und hat in uns einen ewigen Geist gegeben. Wenn du dich fragst, was unterscheidet dich von deinem Hund? Der Hund kommt nicht in den Himmel, ja, der hat keinen Geist, aber du hast einen Geist. Das ist ja auch Leute, die da Bücher drüber geschrieben haben. Kommt natürlich aus Amerika. Kommt mein Hund in den Himmel und dann wird theologisch argumentiert. Unser Gott oder Gott selbst bestimmt über die Ewigkeit, wo wir die verbringen. Er bestimmt, was mit uns nach unserem Tod passiert. Er bestimmt, an welchem Ort wir diese Zeit, oder Zeit kann man nicht sagen, weil Ewigkeit ist außerhalb von Zeit, was mit uns nach dem Tod passiert. Er bestimmt über das Schicksal unserer Seele. Er ist derjenige, der unser ewiges Leben oder unser ewiges Verderben in der Hand hat. Ich weiß nicht, wenn du menschlich gesehen irgendwie in einem Staat leben würdest, wo es einen Diktator gibt und der könnte nur mit der Wimper zu zucken, könnte er sagen, deine Nase gefällt mir nicht mehr. Keine Ahnung, wie Stalin oder irgendwer, die haben das ja teilweise so gemacht, deine Nase gefällt mir nicht mehr, jetzt wirst du erschossen. Wenn jemand so eine Macht hat, so etwas einfach so zu tun, den würde man zu Recht fürchten. Und jetzt sagt Jesus, noch viel mehr, als du so jemanden fürchtest, fürchte Gott. Denn die Ewigkeit ist ein, ja, also es ist, das übersteigt das Menschliche, aber es ist, unser Leben ist so klein und so winzig. Die Bibel sagt, es ist ein Hauch, ein kurzes Pusten, ein kurzer Dampf, der, kennt ihr das, wenn ihr Wasser kocht und dann dampft es aus dem Wasserkocher raus und du willst, und früher habe ich dann als Kind, wo geht der Dampf jetzt hin? Und dann verfolgst du den Dampf und auf einmal ist er weg. So ist unser Leben. Gerade noch da, gerade noch surreal, gerade noch alles, was unsere Welt betrifft und auf einmal weg. Das ist der Mensch. Ja. In diesem fürchte vielmehr den liegt die Ewigkeitsperspektive. Ein Leben nicht für das Hier und Jetzt, sondern für das, was da kommt. Denn die Wahrheit ist, dass unser Leben, das hat Leonard Ravenhill gesagt, ein Prediger, den ich viel gehört habe, gesagt, unser Leben ist nur die Umkleidekabine für die Ewigkeit. Und an dieser, kleinen Moment. Und an dieser Ewigkeitsperspektive können wir festmachen oder können wir prüfen, wie es um unseren Glauben eigentlich wirklich steht. Ist die Ewigkeit für uns real? Ist sie ein wesentlicher Bestandteil unseres Denkens, unseres Fühlens und worauf wir ausgerichtet sind, unserer Lebensziele? Oder ist es mehr ein abstruses, philosophisches Konstrukt in unserem Kopf, wo wir tolle Gedanken und tolle Sprüche irgendwie uns auf die Poster machen oder auf dem Bildschirmhintergrund, aber es hat mit unserem Leben nichts zu tun. Und Jesus holt diese Ewigkeitsperspektive ins Zentrum. Die ganze Bibel ist eine Aufforderung, lebe in der Ewigkeitsperspektive. Das, was hier ist, geht vorbei. Und diese Gedanken sind uns zu hoch, weil wir Menschen sind, und sie lehren uns das Fürchten. Gott zu fürchten, der solche Macht hat, nicht nur unseren Leib zu töten, sondern sogar unsere Seele zu verderben und auch zu retten. Ich bin so dankbar über die Geschichte, also wie das bei meiner Bekehrung war, als ich 2006 angefangen habe, regelmäßig, es waren verschiedene Dinge passiert, ich war total aufgewühlt innerlich und ich wusste, ich muss Gott finden, ich muss irgendwie feststellen, ist das wirklich das Echte, lohnt es sich dafür zu leben, weil da, ich hatte nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Und dann bin ich in Gottesdienste gegangen und Gott hat so auf einer ganz tiefen Ebene ist er mir begegnet und ich musste manchmal weinen und wusste überhaupt nicht, warum, was passiert hier und habe dann zu Hause angefangen, die Bibel zu lesen. Und an einem Sonntag hat dann Gott zu mir im Gottesdienst, nicht durch den Prediger oder durch jemanden, der für mich gebetet hat, sondern nur für mich zu mir gesprochen und hat gesagt, David, du hast die Hölle verdient, aber ich liebe dich. Und wenn ich jetzt dahin zurückdenke an dieses Statement oder an diese Aussage, ich bin so dankbar und ich bin so froh, dass das meine Bekehrungsgeschichte ist, weil es beides vereint, die Furcht Gottes und die Liebe Gottes. Er ist zu fürchten, weil ich habe die Hölle verdient und ich habe es nicht verdient, in seiner Nähe zu sein. Und seine Größe und seine Herrlichkeit zeigt sich in seiner Herabneigung, dass er mich herausholt aus meiner Schuld, dass er sein Leben für mich gibt am Kreuz. Dieser Gott ist zu fürchten. Und deswegen war das dann auch für mich, zumindest von Anfang an, irgendwie ganz normal, dass die Furcht des Herrn bei mir ein Thema war und dass man Gott mit Respekt behandelt und dass man nicht einfach irgendwie hingeht und wieder sündigt und sich dann nichts draus macht, sondern das war für mich von Anfang an essentiell und ich bin so dankbar dafür. Und es ist wahrscheinlich so, dass eine echte Bekehrung, die durch den Geist des Herrn, durch den Geist Gottes gewirkt ist, nicht durch irgendwelche Rauchmaschinen und Lichteffekte und irgendwie tolle, so wie wenn Jana spielt, ja, da könnte ich mich auch gleich nochmal bekehren, so. Ach ja, das ist ja wunderbar, ich bekehre mich nochmal. Das ist nicht darum, worum es bei Bekehrung geht, sondern es geht darum, dass Gott sich uns offenbart und uns sich zeigt und dass wir in dieser Offenbarung von ihm selbst uns selbst sehen. Und wenn wir uns als Menschen erkennen, beginnen wir Gott zu fürchten, weil er heilig ist. Vielleicht sagst du jetzt, ja du David, das stimmt schon alles mit der Bekehrung, ja das war schon so, aber ich bin ja schon bekehrt. Gott hat mir schon vergeben, er hat alle meine Schuld am Kreuz getragen und das ist wunderbar, aber lass uns deshalb zu Punkt 2 gehen. Warum Gott zu fürchten ist. Punkt 2. Gott widersteht den Stolzen. Gott widersteht den Stolzen. Und dazu können wir mal, ich hatte das hier schon aufgeschrieben, Römer Kapitel 11 aufschlagen. Der ganze Römerbrief ist ja nicht einfach so aus dem heiteren Himmel irgendwie Paulus war irgendwie ein Unfall von Paulus und hat einfach mal ein paar Gedanken aufgeschrieben, sondern da war eine Situation, in die er einen Brief hineingeschickt hat. Was war diese Situation? Das möchte ich euch kurz mit erklären, weil der Römerbrief wird oft leider falsch verstanden, beziehungsweise das irgendwie, man denkt irgendwie, dass es ein theologisches Buch von Paulus ist, ist es aber gar nicht. Denn Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Und diese Gemeinde hatte schon eine lange Geschichte in Rom. Die war schon lange da, bevor Paulus nach Rom gekommen war. Und es gab diese Gemeinde und am Anfang waren die hauptsächlichen Christen Judenchristen. Das heißt, es waren Juden, die waren beschnitten und so weiter, hatten sich an die Gebote gehalten und dann haben sie erkannt, Jesus Christus ist ja unser Retter, ist ja derjenige, der zu uns gesandt wurde. Und das war eine gemischte Gemeinde. Da gab es Judenchristen und Heidenchristen. Und dann kam aber ein Kaiser, und er hat einen Erlass herausgegeben. Das war ein antisemitischer Erlass. Also Antisemitismus gibt es nicht erst seit den 30er Jahren, den gibt es schon viele tausend Jahre. Und dieser Erlass zwang alle Juden aus Rom wegzuziehen, Rom zu verlassen. Unter denen war zum Beispiel auch Aquilas und Priscilla, falls ihr die kennt aus der Apostelgeschichte, die haben Paulus dann getroffen, während sie quasi im Exil waren und sind gute Freunde geworden. Und dann hat sich die politische Situation wieder geändert. Dieser Erlass wurde rückgängig gemacht und die Juden durften zurückkehren. Und da sind auch Aquilas und Priscilla und die ganzen anderen Judenchristen sind alle wieder zurück nach Rom gekommen. Und Und da war natürlich die Heidenchristen, die hatten sich gesettelt, ja, die hatten ihre Gemeinde weitergebaut, da gab es neue Leiter, da hatte alles eine Struktur angenommen und die sind so in ihren Bahnen gelaufen und auf einmal kamen die Juden zurück. Und dann sind Spannungen entstanden zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen. Und die beide hatten sie ihre Schwachstellen und auf alles geht Paulus ein, im ganzen Römerbrief, wirklich ohne Mist, in jedem Kapitel spricht Paulus dieses Thema an. Könnt ihr mal drauf achten. Und den Höhepunkt findet dieses Thema hier im Römer Kapitel 11, wo Paulus die Juden mit das jüdische Volk mit einem Ölbaum vergleicht, der quasi Gottes Ölbaum ist und dass die Propheten und Mose, dass es die Wurzeln sind und aus dieser Fettigkeit und aus diesem Leben des Baumes ziehen quasi die Äste ihre Kraft und ziehen ihr Leben. Und wir als die Heidenchristen sind eingepfropft. Das ist jetzt eine lange Vorrede. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Wir als Heidenchristen sind in diesem Baum, der uralt ist, eingepfropft. Das kann man machen mit manchen Baumarten. Man nimmt einen Ast von einem wilden Baum und macht den an einen edlen dran. Und dann klebt man den da dran und irgendwann bringt er dann Früchte. Total verrückt, wie das funktioniert. Es geht, dass man Äste an Bäume kleben kann und darum geht es hier. Und er sagt, ihr diejenigen als Heidenchristen, ihr seid eingepfropft. Ihr seid diejenigen, die drangeklebt wurden an den Baum. Und Gott hat die Juden, die Jesus abgelehnt haben, abgeschlagen von diesem Baum. Aus der Gemeinschaft mit Gott abgeschlagen. Alter Bund. Und jetzt lesen wir hier, in Römer 11, ich lese mal ab Vers 19. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen. Moment, falsch, Entschuldigung. Vers 19, genau. Römer 11, Vers 19. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Das sind die Heidenchristen, die sagen, die Juden, also das ist dieses antisemitische, hochmütige Gedankengut, die Juden sind weg vom Fenster, jetzt sind wir dran. Paulus sagt ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Paulus ermahnt die Heidenchristen in Rom, dass sie gegenüber den Judenchristen sich nicht rühmen sollen und sagen, jetzt sind wir dran, jetzt sind wir auserwählt, ihr seid verworfen, ihr seid weg vom Fenster und diese Ersatztheologie, die gibt es ja bis heute, die meiner Meinung nach sehr gefährlich ist und eine Missinterpretation der Schrift ist. Und er warnt sie und sagt, Gott hat die Juden herausgeschnitten aus diesem Baum und er kann auch eure Äste, er kann auch euch wieder abschlagen von diesem Baum der göttlichen Gemeinschaft. Seid nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Im Herzen Gottes gibt es eine leidenschaftliche Abneigung. Und wir werden gleich noch sehen, es ist nicht nur eine Abneigung, wo man sagt, oh, das mag ich nicht so, sondern es ist ein Hass. Es gibt einen leidenschaftlichen Hass im Herzen Gottes gegen alles, was stolz ist. Stolz ist die Essenz des Teuflischen. Jesaja Kapitel 2, Vers 12, müsst ihr nicht aufschlagen, ich kann es euch schon vorlesen. Es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Herrscharen über alles Stolze und Hohe, über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Jesaja 2, Vers 12. Gott hat einen Tag vorbereitet, der steht fest. An dem wird er alles, was hoch, alles, was stolz ist, erniedrigen. Gott ist so sehr auf seine Ehre bedacht, dass er dem Stolzen entgegentritt und dass er ihm widersteht. Und widerstehen ist eine freundlich intellektuelle Übersetzung von ich kämpfe gegen ihn. Das ist das, wozu uns der Petrus ruft im 1. Petrus Kapitel 5. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Wisst ihr, was im selben Kapitel steht? In Vers 5. Ebenso Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Petrus sagt, das, was wir mit dem Teufel machen sollen, weiche von mir, ich binde dich, im Namen Jesu, und wir widerstehen und wir lehnen diese Gedanken ab und wir gehen nicht auf die Versuchung ein und jetzt musst du fliehen. Das macht Gott mit dem Stolzen. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Deswegen ist es unmöglich, zu Gott zu kommen oder auch zu einer Bekehrung zu kommen mit einer stolzen Haltung. Wenn euch das Thema interessiert, ich habe mal eine ziemlich lange Predigt gehalten. Die ging über anderthalb Stunden, das habe ich völlig verschätzt. Es wären eigentlich zwei Predigten gewesen. In der Predigtreihe, bin ich ein Feind Gottes? War so diese Frage, bin ich ein Feind Gottes? Und da habe ich anderthalb Stunden über Stolz und Demut gepredigt. Das könnt ihr euch gerne auf unserem YouTube-Kanal anhören, beziehungsweise angucken. Da gehe ich sehr detailliert auf diese ganzen Bibel oder auf einige Bibelstellen ein und stelle Christus als der sich erniedrigt, als der geringer wird, der sich entäußert, der in den Tod geht, sogar mit dem Tod am Kreuz, dem Teufel gegenüber, der sich immer mehr erhöht und immer noch mehr Aufmerksamkeit und immer den größten Platz der Macht einnimmt. Nun haben wir aber das Problem, dass Gott oder dass wir alle in unserem Fleisch, in unserer natürlichen Gegebenheit, wie wir beschaffen sind, zum Stolz neigen. Wir neigen uns zum Stolz hin. Wir neigen dazu, uns zu überheben. Deswegen ist das in der Bibel so ein Riesenthema. Deswegen ist es für Paulus im Römerbrief ein Riesenthema. Deswegen, also ist eigentlich durch die ganze Schrift ein Riesending. Und wir wären dumm, wenn wir das ignorieren. In uns drin steckt die Neigung, uns selbst zu überheben und stolz zu werden. Und deshalb fürchten wir Gott. Weil bei ihm gibt es kein Ansehen der Person und er wird in seiner Liebe und in seiner Hingabe und seiner leidenschaftlichen Liebe wird er dir widerstehen, wenn du auf diesem Weg des Stolzes gehst. Und Gott macht das natürlich nicht zum Spaß, dass er uns dann widersteht oder irgendwie, weil er das irgendwie toll findet oder weil ihm das irgendwie eine Befriedigung gibt. Im Gegenteil, Gottes Ehre wird umso größer, wenn er Gnade walten lässt. Aber er tut es trotzdem, weil er uns liebt, weil er weiß, dass der Weg des Stolzes in die Hölle führt, in die ewige Verdammnis und immer weg von Gott. Wenn es auch noch so fromm angestrichen ist und wenn es auch noch so mit Bibelversen geschmückt ist und wir irgendwie lächelnd dahergehen, der Herr sieht unsere Herzen und er weiß, wie es um unsere Herzen bestellt ist. Und dieser Weg des Stolzes führt ins Verderben. Sprüche 16 sagt zum Beispiel, kommt mir jetzt einfach in den Sinn, da sagt Salomo, der Herr reißt das Haus des Stolzen nieder. So. Also es sind so krasse Sprache wird da verwendet und wir könnten jetzt 10 Predigten dafür verwenden, um wirklich diese ganzen Bibelstellen alle rauszuholen und zu betrachten und zu erklären, wie sehr Gott den Stolz hasst, weil es die Essenz des Bösen ist. Eine letzte Schriftstelle noch, Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut. Den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Und weil wir wissen, wir neigen zum Stolz, wir haben diese Tendenz, fürchten wir Gott. Weil wir wissen, Gott wird auch uns widerstehen, weil er uns liebt. Jetzt kommen wir zu dem Part, der nicht gespoilert wurde. Drittens. Wir fürchten Gott, weil wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. 2. Korinther 5, Vers 10 und 11. 2. Korinther 5, Vers 10 und 11. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und in den meisten Bibeln beginnt da ein neuer Abschnitt mit einer neuen Überschrift, was sehr schade ist, weil das nämlich zusammengehört. Da sagt Paulus, da wir nun die Furcht des Herrn kennen, so überzeugen wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Wenn wir diese Überschrift wegnehmen und manche Übersetzungen, zum Beispiel die englische King James, die King James Übersetzung, die übersetzt nicht Fear of the Lord, sondern Terror of the Lord. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Er spricht vom Richterstuhl und sagt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, da wir wissen, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen, fürchten wir ihn. Nicht, dass du irgendwie verwirrt wirst, da vor diesem Richterstuhl Christi geht es nicht darum, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle kommst. Das entscheidet allein, ob du auf Christus als deinen Retter vertraust, sondern der Richterstuhl Christi ist der Ort, wo wir empfangen, sagt Paulus ja, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Wir werden Belohnung empfangen im Himmel. Die Bibel motiviert uns mit der Aussicht auf Belohnung. Vielleicht sagst du jetzt, ach, ich brauche doch keine Belohnung, alles für den Herrn. Die Bibel hält es für nötig, oder die Schreiber der Bibel, der Heilige Geist hält es für nötig, uns mit Belohnung zu motivieren. Eins der letzten Bibelverse in der Bibel, Offenbarung 22, da sagt Jesus, siehe, ich komme und mein Lohn mit mir. Er belohnt uns, er will uns belohnen. Der Richterstuhl, diese Offenbarung des Richterstuhls Christi, lässt uns die Furcht Gottes erkennen. Genau. Moment. Es ist der Ort, an dem wir Belohnung empfangen, dafür, wie wir gelebt haben und was wir gewirkt haben. Und nicht jeder wird die gleiche Belohnung bekommen. Nicht jeder wird die gleiche Belohnung bekommen. Es wird gemessen an einem Maß, was die Schrift uns ebenfalls vorgibt. Paulus redet zum Beispiel im 1. Korinther Kapitel 2 von Dingen, die wir mitnehmen aus dem Leben in den Himmel. Und das ist nicht unser Geld oder irgendwie unser, keine Ahnung, was wir angesammelt haben, sondern er redet davon Gold, Silber und kostbaren Steinen und Holz, Heu und Stroh. Und das ist wieder meine Predigt für sich, aber er sagt, ich werde belohnt werden für das, was hier auf der Erde passiert ist. Gold ist jeder Akt der Liebe, die Herzenshaltung Jesu. Silber sind die Worte, die wir sprechen, ob sie Gott verherrlichen oder nicht. Und kostbare Steine, das ist unser Gebet. Die Gebete, die wir gebetet haben. Unser Gebetsleben, unsere Gemeinschaft mit ihm. Für solche Dinge werden wir belohnt im Himmel. Und das motiviert uns, weil wir sehen, es lohnt sich. Es lohnt sich, das Leben hinzulegen. Es lohnt sich, Gott treu zu dienen. Es lohnt sich, der Berufung von Jesus zu folgen. Es lohnt sich zu lieben, da wo nur Hass ist. Es lohnt sich, das Evangelium weiterzugeben. Es lohnt sich, jeden Tag zu beten. Es gibt, das sagt der Prophet Malachi, ein Buch der Erinnerung im Himmel. Und Gott ist treu. Nichts davon ist vergessen. Der Richterstuhl im Altertum war wie eine Tribüne, wie ein erhöhter Sitz, ja, wie so eine Kanzel. Und dann, kennt ihr ja manchmal noch aus so Filmen, wenn dann der Richter, der dann so erhöht sitzt, bei uns ist das ja nicht so, aber in Amerika, da wo die Hollywood-Filme herkommen, da ist das so. Die sitzen erhöht und dann ist es war das im Altertum eine öffentliche Verhandlung. Das heißt, da konnte jeder dazukommen und mit zugucken, mit zuhören. Und Paulus nimmt dieses Bild, was den Korinthern sehr wohl bekannt war, und überträgt das auf die Ewigkeit und sagt, wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und wir werden öffentlich belohnt werden für das, was wir erhalten. Und diese Offenbarung, dieses Bewusstsein, dass das Maß meiner Belohnung vom Hier und Jetzt abhängt und dass ich dann ganz in seiner Hand bin und dass ich ganz allein vor ihm Rechenschaft ablegen muss. Das hatte ich vorhin noch nachgeschlagen. Ja, hier Römer 14, Vers 12. Dass ich ganz allein vor ihm stehe und Rechenschaft ablegen werden muss. Dein Ehemann wird da nicht da sein, deine Ehefrau wird da nicht da sein. Mama und Papa werden nicht da sein. Deine Kinder werden nicht da sein. Komm, lass uns nochmal Römer 14, Vers 12 ab. So wird also jeder von uns sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und im Vers 11 lesen wir wieder Vers 10 lesen wir wieder vom Richterstuhl. Jeder von uns wird vor sich selbst Gott Rechenschaft abgeben. Und ich weiß nicht, wie du über dein Leben so denkst und wie du deine Zeit verbringst und wie du in dem Maßstab des Gebetes und der Liebe, eben in den Maßstäben Gottes, wie du lebst, wie du da selbst über dich denkst. Aber wenn du ernsthaft mal darüber nachgrübelst, wie denn dein Leben aussieht aus der Perspektive Gottes, dein Umgang mit anderen, dein Umgang mit dir selber sogar manchmal, also wenn ich darüber nachdenke, dann fange ich an, mich zu fürchten vor diesem Tag. Und das ist das, was Paulus meint. Wir kennen den Schrecken des Herrn. Wir in dem Bewusstsein, sagt, ich glaube, das steht in der Elberfelder so, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Oder nee, das ist Schlachter. Schlachter sagt das so. Ich habe hier den Elberfelder Text. Halleluja. Das Bewusstsein dafür, dass wir belohnt werden, nachdem was wir durch den Leib vollbracht haben, lehrt uns die Furcht Gottes. Weil wir wissen, dass dieses Leben unwiederholbar ist. Du wirst nicht noch ein zweites Mal auf diese Welt kommen und noch mal leben. Es ist einzigartig. Niemand kann deinen Tag, wie du ihn heute lebst, noch einmal leben. Halleluja. Ja, und das ist, auf der einen Seite sage ich Halleluja, auf der anderen Seite beginne ich zu zittern und denke mir, meine Güte, was ist mit meinem Leben los? Ich muss das eine oder andere überdenken, in dem Licht dieser Wahrheit. Jana und Jonathan, könnt ihr noch nach vorne kommen? Deshalb ist es wichtig, wie du dich heute verhältst, in Bezug auf Demut, wie schnell du zur Buße bist, Gebet, Treue, Liebe, wie du dich in deiner Ehe verhältst, gegenüber deinen Kindern und so weiter und so weiter. All diese Dinge zählen. Und die Furcht des Herrn, je mehr wir den Herrn fürchten, desto besser werden wir dastehen an diesem Tag, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Weil die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Okay, lass uns mal noch beten und dann singen wir noch ein Lied zum Abschluss. Vater, wir danken dir, dass du uns die Furcht des Herrn lehren möchtest. Danke, Herr, dass du uns nicht im Unklaren lässt, dass es irgendwie so nebulös irgendwie, du sagst, ja, eines Tages und ob es jetzt nun richtig macht oder nicht, das, ja, wer weiß das schon. Herr, du bist sehr klar, weil du nicht fies und gemein bist, sondern du sagst, was du von uns erwartest. Du sagst uns, was du von uns wünschst. Und Vater, wir bringen dir unseren Mangel an der Furcht Gottes. Wie oft wir Sünde als, ja, irgendwie, wie so eine Vergebungsmaschine behandeln und das gar nichts mehr für uns bedeutet, dass du uns die Sünde vergibst. Wo du wie ein Automat bist, der uns bedient mit Vergebung und Liebe. Und es uns egal ist, dass wir dir das Herz brechen. Und dass es uns egal ist, dass es Konsequenzen hat, unser Stolz. Herr, lehre uns die Furcht des Herrn. Lehre es uns, dich zu fürchten. Zeig uns, warum wir dich fürchten sollten. Herr, das reicht nicht aus, was wir in dieser Predigt hatten. Das ist nicht genug. Wir brauchen, dass du uns Offenbarung schenkst. Wir brauchen das, dass du uns zeigst, warum du zu fürchten bist. Wir brauchen das, dass du uns zeigst, ganz persönlich, wie das niemand zeigen kann, wie kein Seminar, keine Predigt uns irgendwie verklickern kann. Brauchen wir es, dass du uns eine Offenbarung schenkst. Dass du den Schleier wegnimmst und dass wir verstehen und erkennen, warum du zu lieben und zu fürchten bist. Wir danken dir, wunderbarer Gott, für deine Liebe und deine Vergebung, deine übergroße Geduld mit uns und dass du diese Gebete, diese Art von Gebet so gern hörst und dass du darauf eingehen wirst und uns antworten wirst. Mach das doch zu deinem Gebet, wenn wir jetzt das letzte Lied singen. Sag doch einfach still in deinem Herzen oder laut oder wie auch immer. Sag, Jesus, ich möchte das verstehen, ich möchte es erkennen. Ich will den Herrn fürchten. Zeig mir diese Wahrheit, dass du dem Stolzen widerstehst. Zeig mir, dass du über meine Ewigkeit bestimmst. Zeig es mir ganz persönlich, dass ich vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden muss. So dass es echt wird in meinem Leben, dass es eine Überzeugung ist, die nicht durch vieles Nachdenken kommt, sondern die kommt, weil du Offenbarung geschenkt hast.
Wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.